FSK 93 mit der Sendung Die Globalisierung des Antisemitismus. Der überraschende Anfang erinnert an die letzte Sendung, in der die Reaktion schon erwähnt wurde, die bei der Lesung in der Gruppe 47 stattfand, wo Hans-Werner Richter schwadronierte, Celan habe mit einem Singsang vorgelesen wie in einer Synagoge und damit die Totalität der Absenz, der Musikalität und die ganze Gruppe als Waffen-SS der Literatur bezeugt. Ein Diktum, das lange bevor auch der grässliche Waffen-SSler Günther meinte, sich erlauben zu können, sich als ein solcher zu outen. Klaus Briegleb hat zu Recht einst den Reflex der 47er bei Grass und Walser entdecken können. Eingenebelt in Selbstbezogenheit und verstellt von Geschichtsklitterei, eingebettet in einer Huldigung des Jahrgangs 1927, dem beide angehören zu sein, zu Recht diagnostiziert. Wie war ich letztes Mal zu Paul Celan gekommen? Das letzte Mal setzen wir uns mit dem ambitioniertesten der Projekte des jüdisch-antifaschistischen Komitees auseinander. Das Schwarzbuch über die verbrecherische Massenvernichtung der Juden durch die faschistischen Eroberer in der zeitweilig okkupierten Gebieten der Sowjetunion und in den faschistischen Vernichtungslagern in Polen während des Krieges 1941 bis 1945. Kurz, das Schwarzbuch. Dort fanden sich in den Teilen, die zensiert wurden, auch das Gebiet, in dem Paul Celan geboren wurde. Mit dem hatten wir uns auseinandergesetzt, haben zu Beginn als Musik. Paul Celans Der Tod ist ein Meister aus Deutschland jetzt gehört. Das werden wir nachher zum Schluss immer dann noch fortsetzen mit dem Schwarzbuch. Jetzt noch einige Anmerkungen dazu, warum das Schwarzbuch so lange brauchte, herausgekommen zu sein. Das ist nämlich die Behandlung der Juden in der Sowjetunion. Da hatten wir schon über die Ermordung von führenden Mitgliedern des jüdisch-antifaschistischen Komitees geredet. Die Ermordung Michoels und die Liquidation des jüdisch-antifaschistischen Komitees waren die ersten Höhepunkte der Radikalisierung des Antizionismus nun in der Innenpolitik Stalins nach dem Weltkrieg, die im Kontext einer neuen großen Säuberung aller Juden aus dem öffentlichen Leben stand, die in Wirtschaft, Wissenschaften, Medizin, Armee, Geheimdienste, Kunst und Kultur stattfand. Die noch nicht ausgetilgten Reste jüdischer Kultur waren nun einem aggressiven Antisemitismus ausgesetzt. Vor allem auch von offizieller Seite. Ende Januar 1949 saßen alle führenden Mitglieder des jüdischen antifaschistischen Komitees im Gefängnis und am 28. Januar begann die Prawda mit Angriffen gegen sogenannte Kosmopoliten, die als wurzellos bezeichnet wurden. Und das hatte von vornherein antisemitische und eugenische Konnotationen, da Kosmopolit auch auf pandemisch sich verbreitete Lebewesen und Krankheitserreger beziehen kann. Solche Dinge kennen wir ja heute schon wieder. Die UdSSR hatte 1947 für den UN-Teilungsplan für Palästina gestimmt und am 17. Mai 1948 als erster Staat der internationalen Gemeinschaft den Staat Israel auch de jure anerkannt. Und sie belieferte über die kommunistisch gewordene Tschechoslowakei Israel mit Waffen. teilweise aus Beständen der ehemaligen Wehrmacht, teilweise aus tschechischer Herstellung. Wozu? Zur Verteidigung gegen die Angriffe durch die arabischen Armeen. Viele sowjetische Juden sympathisierten mit Israel und sandten tausende von Briefen an das offiziell noch existierende jüdische antifaschistische Komitee, in denen sie Hilfe anboten oder sich sogar als Freiwillige bei der israelischen Armee meldeten. Am 21. September enthielt die Ausgabe der Pravda den Artikel mit einem Brief von Ilja Ehrenburg, der zwar den Antisemitismus kritisierte, aber die Zukunft der Sowjetunion nicht in Israel und im Zionismus, sondern in der Assimilation in das vereinte Sowjetvolk sah, was höchstwahrscheinlich Auftragswerk für die Führung der KPDSU war, in einer Zeit, in der die offizielle sowjetische Propaganda dem russischen Nationalismus deutlich Auftrieb verschaffte. Nicht zuletzt durch den eskalierenden Kalten Krieg und die Erkenntnis der sowjetischen Führung, dass Israel sich vermehrt den Westmächten annäherte. Zusätzlich wurden Juden aufgrund ihrer internationalen Beziehung, insbesondere in die USA, und aufgrund ihres wachsenden Selbstbewusstseins infolge der israelischen Unabhängigkeitserklärung des 14. Mai 1948 als Sicherheitsrisiko eingestuft. Bis zum Jahresende 1948 wechselte die UdSSR die Seiten im arabisch-israelischen Konflikt und begann damit, die arabischen Kräfte gegen die Israelis zunächst politisch zu unterstützen. Später kam auch militärische Hilfe hinzu. Diese Politik wurde bis zur Auflösung der Sowjetunion beibehalten. Und ging natürlich auch noch eine Reihe von Jahren bis heute letztendlich weiter. Zur gleichen Zeit, nach der formalen Anerkennung durch die USA ab der Knesset-Wahl vom 25. Januar 1949, näherte sich Israel im beginnenden Kalten Krieg noch stärker und öffentlicher den Vereinigten Staaten unter Harry S. Truman als seiner neuen Schutzmacht an. Wenige Tage später erschien am 28. Januar 1949 ein Hetzartikel mit dem Titel über eine antipatriotische Gruppe von Theaterkritikern, in denen der russische Dramatiker Leonid Marjugin und den Armeniern Grigor Bodjatschiw, also und fünf jüdische Schriftsteller, nämlich Alexander Borchaschkowski, Jehim Jolodov, Alexander Gurwitsch, Josef Josowski, Jakob Warszawski, als Parasiten diffamiert wurden. Sie seien Träger eines den Sowjetmenschen zutiefst widerwärtigen und ihm feindlichen, wurzellosen Kosmopolitismus. Welche Vorstellung kann ein Alexander Gurwitsch schon vom Nationalcharakter des russischen Sowjetmenschen haben? So hieß es dort. Bis dahin war in der sowjetischen Öffentlichkeit so ein offener Antisemitismus nicht zu vernehmen. Michoels war tot und nun wurden Theaterkritiker die Opfer der antijüdischen Kritik, die aus den vorher schon existierenden Spannungen zwischen der Vereinigung der Theaterkritiker und dem Schriftstellerverband resultierten. Angeblich wurden von den Theaterkritikern ausländische Stücke bevorzugt, etwa ein Theaterstück von Arthur Miller gelobt. Das geht natürlich nicht, Ausländer loben, um Himmels Willen. Und das in einem kommunistischen Land, das auf Internationalismus baut. Na ja, gut. Im selben Monat, ich zitiere hier lustiger, fand eine Sitzung in der Agitprop-Abteilung des ZK statt, an der einige der wenig später geschmähten Kritiker teilnahmen. Allerdings nur auf der Seite der Angreifer. Fadejew, der in den 20er Jahren mit seinem Roman die 19, die Figur des linientreuen, stahlharten jüdischen Kommunisten popularisiert hatte, wurde unter anderem wegen der Herausgabe von nunmehr als antisowjetisch eingestuften Werken der Klassiker Iliev und Petrov kritisiert und holte zum Gegenschlag aus. ZK, also Sekretär Malenkov, Chef der Kaderverwaltung und mit Beria, einer der Hauptstützen von Stalins Imperium, stand Fadejew hilfreich zur Seite. Man beschaffte ein Denunziationsschreiben einer Izvestia-Journalistin an Stalin, das dessen Aufmerksamkeit auf die Theaterkritiker lenken sollte. Es enthält sämtliche jüdischen Namen, die wenig später in der Pravda standen, und nimmt auch die Vorwürfe gegen die Kosmopoliten und Geschäftemacher vorweg. Sie haben keinen Nationalstolz, keine Ideen und Prinzipien. Sie beherrscht nur ihr Streben nach persönlicher Karriere und nach der Bestätigung der euroamerikanischen Ansichten darüber, dass es keine sowjetische Kunst gibt. Möglicherweise hat Stalin selbst diesen Brief über Malenkov in Auftrag gegeben. Jedenfalls machte er schnell klar, wo sich die Waagschale seiner Gunst geneigt hatte. Dmitri Schepilow, Mitglied der Agitprop-Abteilung des ZK, hatte sich des neuen antisemitischen Zeitgeistes bereits würdig erwiesen, als er 1948 von Schladanow forderte, die Wochenzeitung Moskau News einzustellen, deren Redaktion aus einem Russen, einem Armenier und 23 Juden bestehe. Im Januar ordnete Stalin die Schließung des Organs an und Schepilow opferte die von ihm bisher beschützten Kritiker schleunigst. Nachdem er Malenkov auf das Übergewicht der Nichtrussen, 85%, in der Vereinigung der Theaterkritiker hingewiesen hatte, beschloss das Organisationsbüro des ZK am 24. Januar 1949, die Kritiker öffentlich anzuprangern. Verschiedene Artikelentwürfe wurden diskutiert. Den gedruckten Text, der eine Serie ähnlicher Machwerke nach sich zog, hat Stalin redigiert. Einer der Höhepunkte war ein Beitrag in der Literaturnaja Gazeta vom 12. Februar 1949 mit der Überschrift Wurzellose Kosmopoliten, in dem es unter anderem hieß: Tiefe Empörung ruft das zynische, freche Handeln von Boris Jakolow, in Klammern Holzmann, hervor, der versuchte, in der Novi Mir einen schädlichen, parteifeindlichen Artikel abzudrucken. Boris Holzmann verleumdete darin alle Errungenschaften unserer Literatur. Der vermeintliche Jakolow hieß also Holzmann. Das Aufdecken russisch klingender Pseudonyme als Tarnnamen jüdischer Feinde verschärfte die Hetze gegen die Theaterkritiker. Noch relevanter war, dass sich der Artikel auf einen vorab publizierten Beitrag über jüdische Literatur für die neue Auflage der großen Sowjetenzyklopädie bezog und den jüdischen Nationalismus entlarvte. Er verkörperte die Idee, die Juden der ganzen Welt gehörten zusammen, daher seien sie Kosmopoliten und keine Patrioten. Wenige Tage zuvor hatte man im Schriftstellerverband kritisiert, dass in der Enzyklopädie selbst 10-rangige jüdische Schriftsteller berücksichtigt worden seien. Der Kosmopolitismusvorwurf wurde nun gegen die russisch schreibenden Theaterkritiker und andere Kulturschaffende erhoben, die zu den assimilierten Juden zählten. Kulturschaffende ist ja auch ein hässliches Wort. Aufgrund eines von Konstantin Simonow, Fadejews Stellvertreter, und Anatoli Sofronow, Sekretär des Vorstandes, unterzeichneten Antrags vom 28. März 1949, schloss der Schriftstellerverband die antipatriotischen Kritiker aus. Damit verloren sie alle Publikationsmöglichkeiten. Ihr Einkommen und ihren Status in der Gesellschaft wurden aber im Gegensatz zu den führenden jüdischen Schriftstellern und Dichtern erst am Stalin-Sterbetag im März 1953 verhaftet. Im Kampf gegen die assimilierten Juden ließ sich der Kosmopolitismus als propagandistische Parole leicht in den Vorwurf des jüdischen Nationalismus verwandeln, da man sich im Zeichen des russischen Chauvinismus nur schwer vorstellen konnte, dass die Juden kein Vaterland haben sollten Umgekehrt konnten die Nationalisten jedoch nicht einfach als Kosmopoliten bezeichnet werden, da beide Etiketten sich widersprechen. Daher protestierte 1952 das Gericht auch nicht, als die Angeklagten Fever, Lina Stern und Wartenberg den Vorwurf, sie seien bei der Abweichung schuldig, brüsk zurückwiesen. Die stalinistische Strategie bediente sich gegenüber assimilierten und nationalbewussten Juden sehr unterschiedlicher Methoden. Letztere wurden heimlich festgenommen und später ermordet. Die Öffentlichkeit, sowohl die sowjetische als auch die internationale, in der die jiddischen Dichter wohlbekannt waren, sollte dies möglichst nicht wahrnehmen. Auch die Schließung der jiddischen Theater, die Auflösung der jiddischen Schriftstellerverbände und andere Angriffe auf den jüdischen Nationalismus wurde nicht publik gemacht. Hingegen erwähnte Stalin die assimilierten Juden des russischen Kulturlebens zu Protagonisten eines öffentlichen Rituals, in dem das Austreiben des internationalistischen Geistes aus dem Imperium demonstriert werden sollte. Die Betroffenen mussten nicht liquidiert werden. Es genügte, sie von ihren Arbeitsplätzen zu vertreiben und diese an echte Russen zu vergeben. Ja, und weiter. Im April 1950 hatte das Outen von Pseudonym plötzlich aufgehört, um im Februar 1951 in Komsomol Pravda fortgeführt zu werden, woraufhin die Literaturnaja Gazeta im März einen Beitrag Konstantin Simonovs, einem nichtjüdischen Schriftsteller, veröffentlichte, der ein Pseudonym zur Privatsache der Autoren erklärte. Simonow erklärte später, dass sogar Stalin über die antisemitische Entlarvungspraxis erbost gewesen sei. Warum Maltsev und in Klammern steht Rowinski? Was heißt das? Wie lange soll das noch so gehen? Letztes Jahr haben wir darüber schon debattiert. Es sollte nichts mehr vorgeschlagen werden unter zwei Namen. Wozu das? Warum zwei Namen? Wenn sich jemand ein literarisches Pseudonym gewählt hat, bitte. Hier wollen wir nur übereinsprechen, den simplen Anstand. Jeder hat das Recht, unter einem Pseudonym zu schreiben, das er sich gewählt hat. Manch einer möchte aber offensichtlich betonen, dass der eine einen doppelten Namen hat, dass er Jude ist. Warum das betonen? Warum? Warum Antisemitismus sehen? Wer hat davon was? Man setzt doch den Namen hin, wie einer sich selber schreibt. Manch einer will ein Pseudonym. Er fühlt sich dann wohl so. Wozu ihn bedrängen, an ihn herumzerren? Das ist aus einem Buch von Simonow, also aus der Sicht meiner Generation, Gedanken über Stalin, ist auch in Berlin auf Deutsch 1990 erschienen. Ilja Ehrenburgs Memoiren schildern, Stalin hätte schon im März 1949 erklärt, dass diese Praxis antisemitisch sei. Was sich aber dahinter verbarg, war, dass er ja selber ein Pseudonym trug. Nee, ist ja nicht Dschugatschili, nicht? Und hat sich dann der stählerne also Stalin genannt, das seine nicht-russische Herkunft verbarg. Also er hat ein Pseudonym gehabt, nicht? Das auch etwas verbirgt. Und wenn das jetzt als Propaganda genutzt werden kann, dann könnte man das ja auch gegen Stalin wenden. Und vorausschauend bei seinen Schandtaten war er immer. Und er konnte ja schließlich durch so eine Kampagne selber überrollt werden. Nicht? Während durch die Sicherheitsorgane Materialien über eine jüdische Weltverschwörung gesucht wurden, wollte Stalin offenen Antisemitismus zügeln, um nicht zu viel Reputation in der internationalen linken Öffentlichkeit zu verlieren. Das unterscheidet ja die Sowjetunion auch vom Nazistaat. Nicht? Sie legten wesentlich mehr Wert auf Reputation, während Deutschland das immer mehr dann verlor. Der Antikosmopolitismus begann bei der Gründung der Cominform. Also das ist in Langfassung kommunistisches Informationsbüro. Also der Cominform, der 1947 gegründeten Nachfolgeorganisation der Komintern, Kommunistischen Internationale. Nicht, das hat der Stalin dicht gemacht. Aufgabe der Cominform war es, Nachrichten und Erfahrungen der Kommunistischen Partei, der UdSSR, Bulgariens, Jugoslawien, also zumindest bis 1948, Polens, Rumäniens, Ungarns, Frankreichs, Italiens und der Tschechoslowakei auszutauschen und deren Bestrebungen zu koordinieren. 1956, also ein paar Jahre nach Stalins Tod, wurde das Koninform aufgelöst. Stalins Tochter, Svetlana Alilueva, man kann sie auch Svetlana Stalin nennen, erinnert sich in ihrem Buch 20 Briefe an einen Freund, eine Art Tagebuch, das aber in Briefform geschrieben worden ist, an die Antwort ihres Vaters auf die Frage nach ihrem inhaftierten jüdischen Schwiegervater Morosow. Sie schildert auch den historischen Kontext. Da ich hier überraschenderweise das Buch auch nochmal bekommen habe, kann ich das jetzt auch daraus zitieren. Gegen Ende 1948, das ist also jetzt Stalins Tochter, kam es zu einer neuen Verhaftungswelle. Meine Tantin, Onkel Pavluschas Witwe und Redens Witwe, kam ins Gefängnis und auch alle ihre Bekannten wurden eingekerkert. Der Vater meines ersten Mannes, der alte Morosow, wurde verhaftet. Dann kam die Kampagne gegen die Kosmopoliten und wieder wurde eine Unmenge Leute verhaftet. Auch Polina Semyonovna wurde verhaftet. Man scheut sich nicht, Vjatcheslav Michailowitsch Molotow diesen furchtbaren Schlag zu versetzen. Losowski wurde in Haft genommen. Michois umgebracht. Alles im Zuge der Liquidierung des zionistischen Zentrums. Die Zionisten haben auch dir deinen jämmerlichen ersten Mann unterschoben, sagte Vater einige Zeit später zu mir. Papa, der Jugend ist doch alles gleichgültig. Was soll die mit dem Zionismus? Versuchte ich einzuwenden. Du verstehst das nicht, entgegnet er schroff. Der Zionismus hat die ganze ältere Generation angesteckt und die gibt ihn an die Jugend weiter. Zu streiten hatte hier keinen Sinn. Auf meiner Frage nach der Schuld meiner beiden Tanten antwortet Vater, sie haben viel geschwätzt. Sie haben zu viel gewusst und dann zu viel geschwätzt und auf diese Weise den Feinden in die Hände gearbeitet. Er war grenzenlos erbittert. Also soweit Stalins Tochter. Stalin in einer Sitzung des Politbüros vom 1. Dezember 1952. Jeder jüdische Nationalist ist ein Agent des amerikanischen Geheimdienstes. Die jüdischen Nationalisten glauben, ihre Nation sei von der USA gerettet worden. Dort kann man reich, bourgeois und so weiter werden. Sie glauben, den Amerikanern gegenüber eine Schuld zu tragen. Aber wir waren bei der Gründung der Kommentform, wo ja der Übergang zur Ausrottung des Kosmopolitismus Thema war. Schnanow, einer der Hauptredner bei der Gründung, verkündete auch Parteirichtlinien für die Kulturschaffenden, nach denen alle Abweichungen vom sogenannten sozialistischen Realismus als Formalismus und Ästhetizismus galten. Die Kampagne richtete sich erst einmal gegen den Westen. Jede Anerkennung des Westens wurde als Unterwürfigkeit gebrandmarkt. Es wurden russische Erfindungen, die vor dem Westen erlangt wurden, herausgestellt, um aufzutrumpfen, was einige Ältere von uns ja von der Raumfahrt auch kennen. Nicht? Wir haben hier sogar ein Radio Gagarin, nicht? Das ist der erste da im Weltall und Sputnik, nicht? Solche Dinge wurden natürlich da auch später, wie man merkt, immer hervorgehoben. Nicht? Also hier begann also auch schon ziemlich früh, nicht? Die Doktrin der Systemkonkurrenz. Nicht? Von 1947 bis 1953, also die uns betreffende Zeit, die waren Ehen mit Ausländern verboten. Aber, wie Lustiger darlegt, manifestiert sich auch der Antikosmopolitismus als Antisemitismus. Also er führt das so aus. Der antijüdische Unterton der Kampagne offenbarte sich bald. Schon 1946 wurde der jüdische Kritiker Isaac Nussinov in der Zeitschrift Kultura Ischissen beschimpft als Vagabund ohne Pass, der den Nationaldichter Puschkin verwestliche und ihm die russische Seele wie ein Vampir raube. So flossen die alten antisemitischen Stereotypen vom vaterlandslosen, ewig wandernden Juden mit der für Russland typischen Kombination antijüdischer und antiwestlicher Ressentiments zusammen. Unter Iwan dem Schrecklichen galten die Juden als Handlanger der feindlichen Polen. Im Ersten Weltkrieg wurden sie als angebliche Parteigänger der Deutschen verschleppt. Nun standen sie in den Ruf, mit ihrer Abneigung gegen alles echt Russische eine fünfte Kolonne des Westens zu bilden, der von den Amerikanern angeführt werde. Ja, dass hier von fünfter Kolonne die Rede ist in diesem Kontext, ist schon ziemlich verräterisch, da ja auch gerade rote Kämpfer aus dem Spanischen Bürgerkrieg des Kosmopolitismus bezichtigt wurden. Zu diesem Ding kommen wir dann auch nochmal später, denke ich mal. Wir wollen ja den Kontext, also diesen sozusagen die Causa Deficiens, nicht? Von Auschwitz und dem gesamten Massenmord an den europäischen Juden. Den wollen wir ja umreißen auch. Nicht? Und deswegen müssen wir auch das alles thematisieren, was verhindert hat, dass etwas verhindert wurde. Nicht? Das ist, darum geht es ja auch. Da muss nicht unbedingt nur derselbe Antisemitismus herrschen. Da kann auch manchmal also auch eine Unkenntnis, Dummheit und nicht also eins der Weisensprüche von Helmut Schmidt war ja nicht: Man unterschätze nicht die Dummheit von Politikern. Gut. Also der Begriff fünfte Kolonne wurde also 1936 im Spanischen Bürgerkrieg geprägt, bezeichnete die Anhänger der Aufständischen, die nach dem Putsch in den von der Regierung kontrollierten Gebieten verblieben waren. Ja, sozusagen als Schläfer, so würde man es heute ja nennen. Nicht, wo wir da die islamischen Terroristen da als Schläfer bezeichnen, nicht? Weil die sich erstmal so harmlos sozusagen aufhalten und dann geht es erst richtig los, wenn das losgeht, nicht? Der spanische General Emilio Mola, einer der militärischen Führer des Militärputsches gegen die Republik, hatte verkündet, er werde vier Kolonnen gegen Madrid führen. Die Offensive einleiten werde jedoch die fünfte Kolonne, nämlich jene Schar in Madrid lauernde Anhänger Francos. Heute wird der Topos für alles Mögliche verwendet. Sogar die SPD bei Heiner Geißler als fünfte Kolonne Moskaus und das Bild wird vielfach metaphorisch verwendet, um Minderheiten oder andere Teile der Bevölkerung zu denunzieren, dem Feind zuzuarbeiten. Der erwähnte Artikel gegen die Theaterkritiker vom Januar 1949 hatte zur Folge, dass jüdische Pädagogen, Journalisten, Künstler und Wissenschaftler entlassen wurden. Selbst dann, wenn sie nie in ihrem Leben sich mit jüdischen Themen beschäftigten. Die Säuberung erfassten auch die mittleren und hohen Ränge der Armee. In der Zeit von 1949 bis Stalins Tod wurden 63 jüdische Generäle, 270 Oberste und Oberstleutnante aus dem aktiven Dienst suspendiert. Tausende von Tapferkeitsauszeichnungen zielten da nichts mehr. 1950 waren von 316 Abgeordneten der beiden Kammern des obersten Sowjets nur 5 Juden, wie Ilja Ehrenburg und Lazar Kaknowitsch. Das Vergehen war, dass in der 5. Republik als Nationalität Jefre, also Jude, eingetragen war. Bisher weitgehend unbekannte und tragische Ausmaße nahm die Verfolgung der Juden in der Industrie an. Seit der Gründung der Sowjetunion zählten sie zu den Pionieren der Technik und der Rüstungsindustrie. Der Ingenieur Wladimir Engler baute in Petrograd den ersten sowjetischen Panzer und 1920 konstruierte Solomon Beutir den ersten Panzer mit einem Geschütz an einem MG, den MS-1. Anatoli Stelfmann leitete 1930 die erste Panzerkonstruktionsgruppe der UdSSR. In der Automobil- und Traktorenindustrie waren zahlreiche Juden als Forscher, Konstrukteure, Direktoren und Facharbeiter beschäftigt. Als die Existenz Israels infolge der arabischen Invasion bedroht war und zahlreiche jüdische Mitarbeiter der Stalin-Automobilwerke in Moskau in einem Brief an das jüdisch-antifaschistische Komitee Hilfe der sowjetischen Industrie für den neu gegründeten Staat einforderten, wurden die Ermittler aktiv. Sie deckten einen jüdischen nationalistischen Untergrund auf. Verhaftungen, Geständnisse und Spionagevorwürfe folgten. 10 Verhaftete wurden erschossen und die anderen zu hohen Freiheitsstrafen verurteilt. Ähnliche Vorkommnisse gab es in vielen anderen Industriebetrieben, darunter in mehreren Kugellagerfabriken und Flugzeugwerken. Chruschtschow erinnerte sich an Stalins Reaktion auf solche Nachrichten. Also Chruschtschow: Ich erinnere mich noch, wie Stalin, als ich in Moskau arbeitete, durch Parteikanäle und den Staatssicherheitsdienst über irgendwelche Schwierigkeiten im 30. Flugzeugwerk unterrichtet wurde. Bei einer Zusammenkunft mit Stalin, während wir herumsaßen und unsere Meinung austauschten, wandte sich Stalin mir zu und sagte: Man sollte den guten Arbeitern in der Fabrik Knüppel geben, damit sie diese Juden nach Feierabend tüchtig durchprügeln können. Chruschtschow glaubte, Stalin hielt die jüdische Gruppe in den Stali-Autowerken für ein komplettes Komplott des US-Imperialismus. Das führte zu Entlassungen in der Industrie und auch der stellvertretende Minister Kogan musste gehen und im Mai 1950 wurde vom Politbüro eine Resolution verabschiedet, die politischen Fehler des Ministeriums zum Gegenstand hatten, die von Suslow ausgearbeitet wurde. Eine Direktive, die viele Hinweise auf den antijüdischen Charakter der Säuberung enthielt. Stalin dagegen bevorzuge eine ethnisch neutrale Fassung. Hier deutete sich allerdings auch die bürokratische Vorbereitung der nächsten Tschiska, also der Säuberung, die in den Ereignissen der Ärzteverschwörung mündete. Also Terminus ad quem der Darstellung wird nächstes Mal thematisiert, sei hier nur kurz erklärt, nicht, worum es da sich handelt, nicht, damit wir hier die Assoziation nicht abbrechen. Nicht die sogenannte Ärzteverschwörung, auch Verschwörung der Saboteurärzte oder Mörderärzte, war ein Ende 1952 von Josef Stalin und einigen Gefolgsleuten erfundenes Komplott von Medizinern, vor allem jüdischer Herkunft. Diese hätten angeblich geplant, Stalin und andere Führer der Sowjetunion auszuschalten. Die Aufdeckung führte zu zahlreichen Verhaftungen und Hinrichtungen. Zu Beginn der Entstalinisierung nach Stalins Tod im März 1953 gaben die neuen Sowjetführer zu, dass es sich bei der Verschwörung um eine gezielte Desinformationskampagne gehandelt hatte. Die Affäre war sowohl Ausdruck von Machtkämpfen innerhalb der sowjetischen Nomenklatur als auch des verbreiteten Antisemitismus. Ja, jetzt kommen wir wieder zum Schwarzbuch. Da können wir ja sehen, was da 1941 passierte. Wir sind ja bei Czernowitz, nicht? Das ist also der Geburtsort von dem weisen Herrn, von dem wir vorhin die Todesfuge gehört haben. Eine originale Stimme übrigens. Wir hatten letztes Mal das schon begonnen, diese Zeit. Also es ging hier auch darum, also das ist nochmal wichtig, also wie das dazu ging. Jüdische Hausbesitzer mussten also Miete bezahlen, obwohl sie in ihrem eigenen Haus wohnten. Jeder Rumäne konnte eine beliebige jüdische Wohnung, die ihm zusagte, samt der darin befindlichen Einrichtung in Besitz nehmen. Also wir haben jetzt hier Rumänien, nicht? War damals Kollaborateur der Deutschen, wurde dann, also diese Czernowitz wurde ja dann nachher von der Sowjetunion dann wieder eingenommen und aber also über diese Zeit wollten die nichts wissen. Deswegen ist das im Schwarzbuch auch kursiv gedruckt. Das ist immer ein Kennzeichen dafür, dass es der Teil ist, der zensiert wurde. Nicht? Und das verdanken wir der Tochter von Ilja Ehrenburg. Nicht, dass also mein früherer Nachbar damals ihr Vertrauen weckend. Also abnehmen konnte. Ja. Und jetzt ging es darum, also jetzt, die wohnten ja noch in eigenen Wohnungen, da gab es den Befehl, also dass jetzt die alle ins Ghetto kämen. Nicht? Nicht auch Auschwitz war ja mal ein Ghetto. In diesem Sinne, an diesem Tag wurde also das jüdische Komitee beauftragt, allen Juden mündlich mitzuteilen, dass sie ins Ghetto umzuziehen hätten. Und zwar in jenes Wohnviertel, in dem bis dahin die ärmsten Schichten der jüdischen Bevölkerung gelebt hatten. Seit den frühen Morgenstunden des 11. Oktober bewegten sich Massen von Menschen in diese Richtung. Jeder trug Bündel mit Kleidung und Bettzeug in den Händen oder auf dem Rücken. Einige zogen ihre Sachen auf Karren, in Hand- und Kinderwagen mit. Zur Einschüchterung der Bevölkerung hatten die Militärmachthaber einige Panzer in Bewegung gesetzt, die dröhnend durch die Straßen rollten. Über die Einrichtung des Ghettos wurden keinerlei Anordnungen veröffentlicht. 3 Tage später erschien lediglich in der Bukarester Zeitung Kurentul eine kurze Mitteilung, dass diese notwendige Maßnahme auf sehr humane Art und Weise durchgeführt worden sei. Wenn ich schon notwendige Maßnahme höre, will ich immer an heute erinnert. Einige Juden, die sich darauf beriefen, dass es keine offizielle Anordnung gab, versuchten, in ihren Wohnungen zu verbleiben. Sie wurden jedoch am 11. Oktober nach 18 Uhr, als bereits ein hoher Bretterzaun errichtet worden war, aus ihren Wohnungen geholt und unter Bewachung ins Ghetto gejagt. Zur Strafe durften sie nichts mitnehmen. Die Wohnverhältnisse im Ghetto waren unerträglich. In kleinen Zimmerchen waren 6 bis 8 Familien untergebracht. Die Ghettoeingänge wurden streng bewacht und kein Jude traute sich, das Ghetto zu verlassen. 2 Tage später gab ein Mitglied des jüdischen Komitees die Entscheidung der Behörden bekannt, dass alle Juden der Bukowina, einschließlich der Südbukowina, in das sogenannte Gebiet Transnistrien, das heißt in das von den Rumänen besetzte Territorium zwischen Dnestre und Bug, umgesiedelt würden. Die Umsiedlung sollte in der Regel mit der Eisenbahn erfolgen. Da jedoch in dieser Gegend über weite Gebiete kein Eisenbahnnetz existierte und auch andere Transportmöglichkeiten fehlten, musste ein Teil des Weges zu Fuß zurückgelegt werden. Ja, das Todesmarsch kennen wir ja auch aus anderen Zusammenhängen. Das begann also hier schon sehr früh. Deshalb wurde jedem geraten, nur so viel Handgepäck mitzuführen, wie er selbst tragen konnte. Zur Organisierung der Umsiedlung wurden sogenannte Gruppenführer ernannt, die die Vorbereitungen für den Abtransport zu beaufsichtigen hatten. Bereits am nächsten Morgen wurden die Juden unter Androhung der Todesstrafe aufgefordert, alle Wertsachen abzuliefern. Gold, Wertgegenstände, Valuta. An diesem Tag passierten bereits Transporte mit Juden aus anderen Gebieten. Czernowitz. Der Abtransporter Juden aus Czernowitz begann am Tag darauf. Endlose Kolonnen physisch und seelisch gebrochener Menschen, umweht von Atem des Todes, zogen durch die Straßen zum Güterbahnhof. Korrespondenten rumänischer und deutscher Zeitungen fotografierten dieses Ereignis und priesen dann in ihren Blättern die weise Lösung des Judenproblems in der Bukowina. Ja, das hieß damals die weise Lösung des Judenproblems. Wollen wir es nochmal hören? Die weise Lösung des Judenproblems. Die ersten Transporte gingen am 14. Oktober ab. Die folgenden am 15. Oktober. Am Abend dieses Tages erschien im Gebäude des jüdischen Komitees der damalige Bürgermeister von Czernowitz, Dr. Trajan Popovici, und teilte mit, dass Bukarest zugestimmt habe, einige tausend Juden in Czernowitz zurückzubehalten. Auf Anforderung des Bürgermeisters wurden Listen der jüdischen Einwohner gegliedert nach Berufen und Alter ausgefertigt. Im Ergebnis dieser Maßnahme verblieben etwa 17.000 Juden in der Stadt. Dazu gehörten Vertreter unterschiedlicher Berufe, außerdem Personen über 60 Jahre, schwangere Frauen ab dem sechsten Monat, Mütter von Säuglingen, pensionierte Staatsangestellte und ehemalige Reserveoffiziere. Faktisch sind die Bewilligungen für den weiteren Aufenthalt in Czernowitz in den meisten Fällen für märchenhafte Summen verkauft worden. Juden, die nicht über derartige Mittel verfügten, konnten selbst dann keine Aufenthaltsbewilligung erlangen, wenn sie aufgrund ihres Berufes oder anderer Merkmale den Anforderungen der Verfügung entsprachen. So arbeiteten zum Beispiel im jüdischen Krankenhaus Schwestern aus Bessarabien, die bis zu 10 und 20 Berufsjahre aufweisen konnten. Als das Ghetto eingerichtet wurde, war das Krankenhaus überfüllt. Die Kranken mussten auf den Korridoren und sogar im Garten untergebracht werden. Deshalb wurden als Schwestern einige Frauen aus Czernowitz eingestellt. Ja, sogar einige Damen der oberen Gesellschaft begannen dort zu arbeiten, um ihre kranken Angehörigen persönlich pflegen zu können. Als nun Bewilligungen aufgestellt werden mussten, erhielten fast alle Frauen aus Czernowitz die erforderlichen Papiere, während man die Bessarabierinnen zu Kommunistinnen und folglich dieser Gnade für nicht würdig erklärte. Wie gestaltet sich nun das Schicksal der übrigen Juden in Czernowitz? Die rumänischen Behörden standen ja vor der Aufgabe, Handel und Industrie in der Stadt wieder in Gang zu bringen. Um Rumänen als Händler zu etablieren, wurde angeordnet, alle Rumänen, die in Czernowitz Handelseinrichtungen vorstehen würden, vom Militärdienst zu befreien. Dieses Lockmittel hatte den gewünschten Effekt. In kürzester Zeit öffneten in Czernowitz unzählige Geschäfte. Diese hatten in der Regel Juden gehört, die nunmehr die Berechtigung verloren hatten, Besitzer von Geschäften zu sein. Das gleiche Bild bot sich auch in der Industrie. Alle jüdischen Industriebetriebe wurden zum Staatseigentum erklärt und sofort zu lächerlichen Preisen an Rumänen verpachtet. Doch die neugebackenen rumänischen Industriellen waren ohne Unterstützung qualifizierter Spezialisten und Arbeiter nicht in der Lage, ihre neue Aufgabe zu meistern. Diese konnte man aber nur unter den jüdischen Einwohnern finden. Somit erhielt jeder rumänische Unternehmer die Möglichkeit, seine Juden zurückzubehalten. Personen, die eine Aufenthaltsbewilligung für Czernowitz erhalten hatten, durften ihre Familie, das heißt ihre minderjährigen Kinder, ihre Frau und in einigen Fällen sogar ihre Eltern bei sich behalten. Alle anderen Juden wurden nach und nach ausgesiedelt. Ihr Abtransport zog sich bis Mitte November hin, dann wurde er angesichts auftretender Verkehrsschwierigkeiten eingestellt. Somit blieben weitere 5.000 Juden, die keine Aufenthaltsbewilligung besaßen, in Czernowitz zurück. Das waren einerseits Personen, die sich der Aussiedlung insgeheim entzogen hatten, andererseits Invaliden, die sich nicht selbst fortbewegen konnten. Die Besitzer von Bewilligungen durften das Ghetto verlassen und in ihre völlig ausgeraubten Wohnungen zurückkehren. Unverzüglich wurde eine Kontrollkommission eingesetzt, die die ordnungsgemäße Ausfertigung der Bewilligungsscheine kontrollieren sollte. Diese Kommission tagte im großen Saal des Rathauses unter Vorsitz des Gouverneurs und unter Teilnahme von Vertretern der Militär- und Zivilbehörden sowie der Securitate, der Geheimpolizei. Sie annullierte eine große Zahl von Bewilligungen, die sich als angeblich ungerechtfertigt erwiesen, und konfiszierte sie. Ihre Inhaber wurden unverzüglich nach Transnistrien ausgesiedelt. Das gleiche Schicksal ereilte alle, die in den schwarzen Listen der Securitate geführt wurden. Kaum war diese Revision beendet, also auch schon eine neue Registrierung angeordnet wurde, der sich auch die Juden zu unterziehen hatten, die sich ohne offizielle Genehmigung in Czernowitz aufhielten. Ihnen wurden danach Bewilligungen ausgehändigt, die eine andere Form hatten und nicht vom Gouverneur, sondern nur vom Bürgermeister Popovici unterzeichnet waren. Deshalb nannte man sie Popovisier. Diese zweite Registrierung ergab, dass sich in Czernowitz etwa 21.000 Juden aufhielten. Davon waren 16.000 im Besitz der sogenannten Bewilligung Kolotescu und etwa 5.000 verfügten über die Popovisier. Die Liquidierung des Ghettos in Czernowitz war natürlich bei Weitem kein Akt des Wohlwollens, sondern das Ergebnis einer Anordnung der Gesundheitsbehörde, die dem Ausbruch einer Epidemie vorbeugen wollte. Also Sie sagen, so eine Art RKI. Im Verlauf der nächsten zwei Jahre jagte dann eine Revision die andere. Jede war von neuen Austreibungen und Verfolgungen begleitet. Jeder Jude musste über eine Vielzahl von verschiedenen Bewilligungen und Genehmigungen verfügen. In Bukarest wurde eine spezielle Behörde für Judenangelegenheiten eingerichtet, deren Leiter den Rang eines Ministers hatte. Dabei darf nicht vergessen werden, dass die meisten dieser Dokumente für horrende Summen verkauft wurden. Unendlich viele Gesuche mussten mit unzähligen Stempeln versehen werden, und das alles nur, um weitere Summen zu erpressen. Außerdem wurde für jedes Dokument noch extra Steuern kassiert. Außer den Ärzten hatte jedoch niemand das Recht auf selbstständige Beschäftigung. Hunderte von Juden waren gezwungen, unentgeltlich in den unterschiedlichsten militärischen und zivilen Einrichtungen zu arbeiten. Manchmal mussten sie sogar noch Zahlungen entrichten, um sich wenigstens ein Minimum an menschlichen Umgang seitens der Obrigkeit zu sichern. Für Personen, die im Handel oder der Industrie tätig waren, galten folgende Regeln. Es war verboten, einen Juden ohne spezielle Genehmigung des Arbeitsamtes zu beschäftigen. Eine solche Genehmigung zu erhalten erforderte, eine Fülle von Formalitäten zu erledigen und außerdem den Beweis zu erbringen, dass gerade dieser Jude unersetzlich ist und dass der Unternehmer für diese Arbeit keinen Rumänen finden kann. Schließlich bedurfte die Genehmigung auch noch der Zustimmung durch die Securitate. Jeder Jude, egal ob Angestellter oder Arbeiter, musste ein Double haben, das er in kürzester Zeit anzulernen hatte, um so für sich eine Ablösung vorzubereiten. Alle Juden im wehrfähigen Alter von 19 bis 55 Jahre hatten eine Militärsteuer in Höhe von 2.000 bis 12.000 Lei zu entrichten. Männer, die nicht in Unternehmen tätig waren, wurden ins Landesinnere zur Arbeit geschickt. Sie mussten sich dabei auf eigene Kosten ernähren und kleiden. So erging es den Juden bis zum Juni 1942. Zu diesem Zeitpunkt setzte der Generalgouverneur Marinescu die Ablösung des Bürgermeisters Popovici durch. Sofort danach erging die Anordnung, alle Inhaber von Popovigier-Genehmigungen nach Transnistrien auszuweisen. Davon wurden auch alle jene betroffen, denen die Arbeitsbescheinigungen abgenommen worden waren, sowie alle Invaliden, die keine Arbeitsbataillon angehörten. Im Juni 1942 wurden insgesamt 6.000 Juden ausgewiesen. Im Jahre 1942 traf in Czernowitz eine kleine Gruppe von Juden, etwa 60 bis 80 Flüchtlinge, aus Polen ein. Obwohl polnische Bürger zuerst unter den konsularischen Schutz Chiles und dann der Schweiz standen, lieferte Marinescu diese Flüchtlinge an die Deutschen aus, die sie unverzüglich wieder nach Polen zurückschickten. Sogar der Polizeibeamte, der die Unglücklichen bis zur polnischen Grenze begleiten musste, hatte danach geäußert, dass er noch nie in seinem Leben einen derart barbarischen Umgang mit Menschen erlebt hatte. Sollte ihm, so sagte er, nochmals ein solcher Auftrag erteilt werden, würde er es vorziehen, sich das Leben zu nehmen. Gegen Ende August waren noch etwa 16.000 Juden in Czernowitz verblieben. Gleichzeitig nahmen die Einschränkungen, denen die Juden unterworfen waren, zu. So war es Juden verboten, außerhalb einer festgesetzten Zeit von 1 Uhr mittags bis 10 Uhr morgens des nächsten Tages die Straße zu betreten. Arbeiter erhielten besondere Genehmigungen, die ihnen allerdings auch nur gestatteten, den Weg zwischen Arbeitsstelle und Wohnung zurückzulegen. Juden war es untersagt, das Weichbild der Stadt zu verlassen. Im April 1942 wurde eine jüdische religiöse Gemeinde eingerichtet, in deren Aufgabengebiet auch die Ausführung behördlicher Anweisungen fiel. Dazu zählte unter anderem die Mobilisierung der Juden für die Arbeitsbataillone. Auch die Vielzahl finanzieller Kontributionen, die den Juden auferlegt waren, mussten über die Gemeinde entrichtet werden. Im Frühjahr 1943 wurde in Czernowitz ein neuer Generalgouverneur, Dragelina, eingesetzt. Dieser Dragelina gehörte zu den ersten 10 Personen auf der Liste der Kriegsverbrecher, die von der sowjetischen Regierung veröffentlicht wurde. Sein Amtsantritt als Gouverneur von Czernowitz fiel in jene Zeit, als bereits allen klar zu werden begann, dass Deutschland den Krieg verlor und die Stunde der Abrechnung mit den Kriegsschuldigen näher rückte. Dragelina hütete sich deshalb, die für die Juden geltenden Bestimmungen weiter zu verschärfen. Während einer Inspektionsreise durch die Konzentrationslager gab es sogar die Anweisung, jene Juden aus den Lagern zu entlassen, die dorthin wegen ihrer Weigerung, den gelben Stern zu tragen, eingewiesen worden waren. Im Januar 1944 ordnete er schließlich an, die gelben Flecken zu entfernen. Als sich im März 1944 die Frontlinie der Bukowina näherte, wuchs die Furcht der Juden, die Deutschen könnten die Stadt und ihre Einwohner vernichten, so wie sie es bereits in allen anderen ukrainischen Städten praktiziert hatten. Dragelina versprach, die Juden zu evakuieren. In Wirklichkeit ließ er jedoch nur sehr wenige Genehmigungen ausfertigen, die vor allem an die Angestellten der Gemeinde verteilt wurden. Als die Rote Armee schließlich am 24. März den Dnestr forcierte, vermochte es jedoch einige hundert jüdische Familien die allgemeine Panik zu nutzen und aus der Stadt zu fliehen. An diesem Tag ging die Macht in der Stadt in die Hände der Deutschen über. Am 26. März drang die Vorhut der Roten Armee in die Außenbezirke von Czernowitz ein. Nach 3-tägigen Kämpfen, die außerhalb der Stadt stattfanden, mussten sich die Deutschen zurückziehen, noch bevor sie den Bewohnern Leid zufügen konnten. Die Zerstörungen in der Stadt hielten sich in Grenzen. Die Deutschen hatten 2 Fabriken, die Telefonzentrale, das Polizeigebäude und 2 Wohnhäuser im Zentrum der Stadt in Brand gesteckt. Einen Tag vor ihrer Flucht hatten sie außerdem in provokatorischer Absicht die Residenz des Archierei angezündet, um so Exzesse gegen die Juden auszulösen. Doch der Wächter konnte den Brand frühzeitig erkennen und die Verbrecher identifizieren. Während der deutsch-rumänischen Okkupation existierte in Czernowitz eine illegale kommunistische Organisation, die ihr gehörten etwa 80 Personen, Juden, Polen und Ukrainer, an. Das ist eine Mitteilung von Grossberg, nicht? Und von Goldberg zum Druck vorbereitet. Wie gesagt, zensiert. Und was ich jetzt nicht mehr schaffe, ist der Bericht der Rachel Fradis-Milner, nicht, auch über Czernowitz. Und die Familie wohnte also in Czernowitz, nicht? Und sie schildert die Situation, also am 6. Juli 1941. Wir konnten uns nicht evakuieren lassen. Also mein Mann arbeitete in einem militärischen Fuhrpark und unser Kind war erkrankt. Die Juden wurden ins Ghetto getrieben und in Richtung Transnistrien verschickt. Wir gehörten zum ersten Schub. Also nachts kamen die rumänischen Gendarmen. Wir wussten, dass uns der Tod erwartete, doch unser 3-jähriges Kind schlief friedlich. Ich weckte es, gab ihm ein Spielzeug, ein Bärchen und sagte ihm, dass wir seinen kleinen Cousin besuchen wollten. Man brachte uns in einen Steinbruch im Kreis Tultschin. Dort verbrachten wir 10 Tage fast ohne Essen. Wir kochten Borsch aus Gräsern. Zu unserem Transport gehörten Geisteskranke aus dem Krankenhaus, die sich hier gegenseitig umbrachten. Dann verlegte man uns nach Chetverninukova, da ein neuer Schub Juden aus Czernowitz im Steinbruch eingetroffen war. Wir wurden in den Dörfern des Kreises Tultschin in Pferde- und Schweineställen eingesperrt. Man schlug und verhöhnte uns. Mitte August kamen 2 Fahrzeuge mit deutschen Offizieren. Wir wurden zusammengerufen und gefragt, ob wir arbeiten wollten. Sie sagten, dass sie uns Arbeit geben und gut verpflegen würden. Am 18. August schickten sie Lastwagen, außerdem kamen 2 Pkw mit deutscher Obrigkeit aus Vinica. Die alten, kranken Mütter mit Säuglingen und Kinderreiche wurden ausgesondert. Arbeitsfähige und Mütter mit 1 oder 2 Kindern zu Fuß losgejagt. Ja, das werden wir dann noch fortsetzen. Ich wollte das schon mal andeuten. Wir müssen ja auch noch weiter die sowjetische Politik damals, die letzten Jahre unter Stalin noch darstellen und dann die Rehabilitierung der sowjetischen Juden nach Stalins Tod machen.